Anstoß, der Fußball-Podcast.
Lass uns starten. Lass uns starten, okay. Also ihr müsst wissen, ihr müsst jetzt noch 2, 3, 4, so 65 Cookies kurz akzeptieren und den Newsletter abonnieren und kurz zustimmen, aber diese vorgefertigte Auswahl. Und dann könnt ihr auch schon eventuell bald diesen Podcast empfangen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in die Runde. So früh waren wir noch nie am Start, oder?
An einem Montag.
An einem Montag und mit dem Blick zur Uhr. Es ist ganz genau 8 Uhr und 23 Minuten und 30 Sekunden. Herrlich, oder?
Die erste Anstoßfolge im Nachthemd. Aber steht dir gut.
Ja.
Hast du schon Zähne geputzt?
Ja, ich habe Zähne geputzt und wir haben auch zu dieser frühen Stunde hier wieder internationalen Besuch. Wir haben die Kollegen von der L'Equipe oder wie sie auch heißen, die French Press. Also frischer Kaffee ist aufgebrüht, frisch serviert aus den Anstoßbechern, die ihr aus unserem Fanshop kennt. Und wer sind wir überhaupt? Wir sind natürlich Michael Augustin, mir gegenüber.
Guten Morgen.
Und ich bin Fabian Wittke. Zwei Fußballreporter, die sich aufgemacht haben, einen kleinen schnuckeligen Podcast zu machen, der mittlerweile schon... Wie lange gibt es uns jetzt mittlerweile
eigentlich? Ach, seit Jahren. Wir waren einer der ersten Podcasts, glaube ich.
Es ist ein ganz gewöhnlicher Montag für die Fußballfans oder eben ein ganz besonderer für alle die, die bei Comunio oder Kickbase Robert Lewandowski verpflichtet haben, denn die werden sich jetzt noch immer ins Fäustchen lachen. Robert Lewandowski hat zum Beispiel bei Kickbase 522 Punkte gemacht. Warum das Ganze? Weil er gestern unter Beweis gestellt hat, dass Berlin eine lange Zeit lang Big City sein kann, aber am Ende dann eben doch nur Mittelstädt ist.
So sieht's aus. Wir reden über das 4:3 der Bayern gegen Hertha BSC. Wir reden natürlich auch über die Krise. Da müssen wir drei Ausrufezeichen hintersetzen. Über die Krise des FC Schalke 04. Über unser Fußballwochenende. Wir waren unterwegs. Du warst in der zweiten Liga. Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Da hast du Klaus Allofs gesehen, ne? Der ist jetzt ja Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Ich war in Lübeck und in Wolfsburg. Und wenn es im Hintergrund ab und zu mal so klack, 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 klack macht, das ist ganz normal. Wir haben wie jeden Morgen einen Fotografen hier.
Und die Bunte.
Der uns fotografiert. Das ist ja immer so. Wenn du frühstückst, dann hast du ja gerne so Fotografen um dich herum, die dann auch dafür sorgen, dass dein Instagram-Profil richtig schick aussieht, ne?
Ganz genau so ist das. Du hast ja Klaus Allofs angesprochen und da muss ich sagen, der saß da auf der Tribüne. Der
die ganze muss Zeit man eben auf die Räusper-Taste drücken.
Der hat die ganze Zeit in sein Handy geschaut, also auf jeden Fall kann man festhalten, Fortuna Düsseldorf hat jemanden verpflichtet, der wirklich sehr, sehr gut in Candy Crush sein muss. Oder er hat möglicherweise
der Kickbase 11 am Start hat auch.
Oder möglicherweise ganz genau auch noch für sich festgehalten, wir haben zwar das ein oder andere Problem, aber wir brauchen keinen neuen Kastenmeier. Florian Kastenmeier, der Keeper von Fortuna Düsseldorf.
Hat nichts zu tun mit Thomas Kastenmeier.
Ja, überragend aber gewesen.
Der Freistoßschütze früher in den 90ern von Bayern München, vor allen Dingen Borussia Mönchengladbach, die sind nicht verwandt.
Außerdem wollte ich nochmal ganz kurz sagen, hier ist Bastian Schweinsteiger.
Ist übrigens immer ganz wichtig, dass man auch ankündigt, wer man gerade ist, für die Leute, die es nicht wissen.
Ich habe den erkannt.
Das ist Bastian Schweinsteiger, der mal ARD-Experte und wollte nur kurz gratulieren. Mein alter Teamkollege Thomas Müller ist jetzt mit 27 Titeln der erfolgreichste deutsche Spieler in der Geschichte. Also Mülli, alles Gute, auch natürlich von meiner Frau, der Anna. Und jetzt ziehe ich mich auch wieder zurück. Alles gut, servus, ciao, ciao, euer Basti.
Ihr dürft Bastian Schweinsteiger gerne auf Twitter und auf Instagram folgen. Schöne Altherrenfotos werden da immer veröffentlicht. Ne? Er sieht ja aus wie der Elder Statesman. Ihr könnt natürlich auch unserem Podcast folgen.
Wer noch
Anstoß
eine neue Hose Brax braucht.
Ja. Bei Twitter und bei Instagram.
Jetzt habe ich dir reingesprochen. Wie heißt der? Anstoß-Podcast.
Ja. Genau. Wir sind das Guckloch ins Fußballstadion, kann man sagen. Das Fernglas für die Zukunft. Unsere Prognosen sind so stabil wie eine vorgebundene Rentenversicherung. Wir sind aber auch für euch im Transferfenster unterwegs. Heute ja 5. Oktober. Natürlich können wir nicht alle Transfers verkünden, die im Laufe des Tages noch passieren. Aber wir haben unseren Blick nach München geworfen und da ist ein Faxgerät ein Fax eingegangen. Brazzo hat ein Fax aus dem Faxgerät gezogen und hat da eine sehr krakelige, lange Unterschrift gefunden. Erik Maxim Choupo-Moting hat einen Vertrag beim FC Bayern München unterzeichnet. Ich frage mich, wenn man so einen langen Namen hat, wie unterschreibt man da eigentlich? Ist das so ein hingerotztes Mutung, so ein großes M und dann einfach nur Striche oder unterschreibt er mit Vor- und Nachnamen und Bindestrich und ganz sauber? Würde mich mal interessieren, wie sieht die Unterschrift von Erik Maxim Choupo-Moting aus? Ich frage mich auch, Erik Maxim Choupo-Moting ist ja genau wie du regelmäßig im Elbgold hier in Hamburg zu Gast. Da habt ihr euch ja häufiger getroffen. Gibt es in München sowas wie ein Isargold oder geht man da einfach zum Schubeck dann?
da gibt's das Isargold, definitiv, genau. Und jetzt können wir es natürlich auch rauslassen. Wir von Anstoß, wir wussten das natürlich schon länger. Wir wissen natürlich, dass immer zuerst, wenn die heißesten Transfers sich anbahnen. Und er hatte uns das natürlich damals schon gesagt, als wir ihn hier in Hamburg in streng geheimer Mission getroffen haben, als er mit seiner Entourage das Hamburger Nobelcafé überfallen hat. Aber jetzt zieht es ihn nach München. Und ich finde das irgendwie ganz witzig. Bei Erik-Maxim Choupo-Moting, da muss ich so ein bisschen an Marathonläufer denken. Und zwar deshalb, das
weil
ist so,
du einer bist.
Weil ich einer bin, zum einen. Und zum anderen, er ist ja eigentlich so in den letzten Jahren nur noch ein Fußballtourist. Der sagt jetzt, okay, ich habe meine, in Anführungsstrichen, aktive Karriere an den Nagel gehängt. Jetzt fülle ich hier und da mal einen Kader auf. Und zwar, warum muss ich da an Marathonläufer denken? Weil es gibt Marathonläufer, die laufen zum Beispiel die großen Marathons. Da gibt es ja so eine Major League, da gibt es zum Beispiel den New York Marathon, den Chicago Marathon, den Boston Marathon, den Tokio Marathon und auch den Berlin Marathon.
Den Helgoland Marathon gibt's auch.
Und die laufen den im Prinzip mit Fotoapparat um den Hals und dann halten die hier mal an und die sagen, ich möchte das einfach mal so ein bisschen genießen, ich möchte mal so ein bisschen sehen, wie das hier so ist und ach komm, hier ist die Kultur ja nett und da ist der Landstrich schön und hier sehen die Gebäude aber nett aus. Das ist für mich Erik-Maxim Choupo-Moting. Und es gibt die, die sagen, es ist mir jetzt irgendwie scheißegal, ob ich hier gerade durch Manhattan laufe. Ich möchte eine persönliche Bestzeit hier in den Asphalt brennen. Und das ist Erik-Maxim Choupo-Moting eben nicht mehr. Er ist ein Tourist geworden und jetzt füllt er den Kader des FC Bayern München auf.
Man könnte ihn auch Kurzzeitarbeiter nennen, aber ja, einer, der auch wichtige Tore erzielt. Denken wir an das Champions-League-Finalturnier in Lissabon.
Choupo-Moting.
Atalanta Bergamo musste dran glauben, Choupo-Moting hat PSG ins Halbfinale geschossen und was ja auch auffällt, er motiviert durch seine Anwesenheit. Kaum verpflichten die Bayern Erik-Maxim Choupo-Moting, schon schießt Robert Lewandowski 4 Tore, schon liefert er ab und besiegt Hertha BSC im Alleingang. Und man kann auch sagen, dass Bayern München circa 1,5 Jahre nach dem Abgang von Sandro Wagner jetzt endlich einen Nachfolger gefunden hat, nämlich Erik-Maxim Choupo-Moting.
Wenn wir auf das Sportliche nochmal schauen wollen, und zwar auf diese Begegnung zwischen Bruno Labbadia, der die Faust ballt, und Bruno Labbadia, der jetzt denkt, schon wieder nicht. Immer wenn du gerade dachtest, jetzt hast du den FC Bayern München am Haken, dann kam er wieder. Dann war das wirklich ein total spannendes Match. Ich habe mir die zweite Halbzeit angeguckt und zwar bin ich nebenbei auf so einem Hometrainer Fahrrad gefahren und dachte, ach komm, das schaltest du jetzt mal ein.
Wo steht der denn hier in deinem Nobelviertel? Ist der hier im Westflügel oder wo ist der versteckt?
Du weißt ja, ich strampel mich ja für diesen Podcast sehr, sehr gerne ab und ich habe mir das dann angeschaut und das nahm mir so richtig Fahrt auf. Und was ich sehr spannend fand, der FC Bayern München ging schon auf dem berühmten Zahnfleisch und zwar, weil Hertha BSC immer wieder zurückkam und du hast gemerkt, okay, je länger dieses Spiel dauert, desto fahriger wird der FC Bayern und irgendwann hat Hansi Flick ja auch diesen Move gemacht und die Charakterköpfe runtergenommen, wie zum Beispiel Joshua Kimmich, der dann ausgewechselt wurde und du hast gemerkt, dass der inzwischen so eine Säule für das Spiel des FC Bayern ist, wenn du dann eben die Musialas dieser Welt auf dem Platz hast und die Richards hat gestern auf der Rechtsverteidigerposition
Sogar ein Tor vorbereitet.
Assist. Von wem hat er das Tor nochmal vorbereitet? Ach ja, von Robert Lewandowski, ne?
Richtig.
Genau. Und da hast du eben gemerkt, dass dieser Mannschaft wirklich, sobald da die Säulen nicht mehr auf dem Platz stehen, die Führung fehlt, dass die individuelle Qualität immer natürlich noch riesenhoch ist, aber gepaart eben mit dieser Auslastung und dem Spielpensum der vergangenen Wochen und Monaten sind die Bayern schlagbar, Klammer auf, wenn sie nicht Robert Lewandowski haben, ja. Klammer zu.
Ich finde, die Bayern sind so wie Hochbegabte, so wie Einser-Abiturienten. Die denken sich auch, ey, Bundesliga, das ist so eine Klausur, für die muss ich nicht mal lernen. Das geht irgendwie so durch. Ja, so habe ich das 4:3 gestern gegen Hertha BSC empfunden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich ja in Wolfsburg war, 15:30 VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Ich habe es im Live-Ticker verfolgt auf der Rückfahrt mit der Deutschen Bahn und habe dann abends die Zusammenfassung gesehen, also die ganzen Tore. Aber ich finde, um nochmal auf den Transfer von Erik-Maxim Choupo-Moting zurückzukommen, das ist ein schlauer Transfer, denn Lewandowski braucht einen Backup. Joshua Zirkzee ist er offenbar gewesen, ja, aber ist nach Auffassung der Bayern-Bosse nicht gut genug gewesen. Und Choupo-Moting würde sich auch mit 10, 15 Minuten Einsatzzeiten zufrieden geben. Den kannst du doch nochmal bringen in der Bundesliga, auch mal 90 Minuten, wenn der Gegner dann, ich habe irgendwie die Zahnpasta noch nicht so richtig
runtergeschluckt. Trink doch nochmal einen Schluck Kaffee.
Ich muss mir mal so einen Schluck Wasser einführen.
Ich glaube, ich habe hier übrigens auch noch ein bisschen Lakritz, weiß ich, magst du ja gerne. Oder hier.
Doch nicht zum Frühstück schon Lakritz.
Oder hier ein paar Mandeln. Vielleicht für deine Mandeln hier ein paar gebrannte
Jetzt
Mandeln.
Jetzt kommt ein schweinischer Witz. Lakritz macht spitz.
Ja, das ist ja wirklich ein Schweine. Du bist ja verrückt.
Nein, aber ich wollte sagen, dass Choupo-Moting natürlich jemand ist, den kannst du dann auch 90 Minuten bringen,
ja.
Wenn es gegen den 1. FC Köln geht oder so. Oder gegen, meinetwegen, den VfB Stuttgart oder gegen...
Er ist so Typ Sandro Wagner, Claudio Pizarro in den späteren Jahren, oder?
Das kann man so sagen, ja. Aber er ist ja nicht der einzige Transfer. Der FC Bayern hatte ja 4 Transfers angekündigt und hat wirklich die Transferperiode bis zum Schluss ausgereizt. Marc Rocker noch geholt von Espanyol Barcelona, defensives Mittelfeld. Den haben sie mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.
Kommt er eigentlich von den Hells Angels oder von den Bandidos, Marc Rocker?
Von den Hells Angels kommt er. Aus Barcelona, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Der Spieler hat mir vorher nichts gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Dann Bounassar geholt, Rechtsverteidiger von Olympique Marseille. Der klassische Backup für Benjamin Pavard. Denn wenn Pavard nicht konnte, dann musste der Joshua Kimmich oftmals auf der ungeliebten Rechtsverteidigerposition spielen und hat dann als der strategische Part im zentralen Mittelfeld gefehlt. Also Kimmich muss nicht mal den Rechtsverteidiger-Backup geben. Das macht jetzt Bounassar. Und dann kommt möglicherweise heute noch Douglas Costa, den die Bayern ja mal für viel Geld, für ich glaube über 45 Millionen Euro an Juventus Turin abgegeben haben, der da auch nicht so durchweg performt hat, aber der natürlich funktioniert und der Gnabry-Sané-Vertreter ist gemeinsam mit Kingsley Coman. Also jetzt ist der Kader der Bayern wieder so aufgestellt, dass die durch alle 3 Wettbewerbe durchpreschen können. Ich glaube, auch wenn es Transfers waren, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar sind, sie haben ihre Wunschspieler nicht bekommen, aber letztlich sind sie, wie es so schön heißt, in der Breite jetzt wieder richtig gut aufgestellt.
Ich glaube, wenn diese Transfers Wolfsburg, Leverkusen oder von mir aus auch Leipzig oder Hoffenheim getätigt hätte, dann würde man sagen, die haben da jetzt irgendwelche Söldner zusammengeholt und haben da jetzt nicht so eine Söldnertruppe arrangiert, weil genau du schon sagst, irgendwie wirkt es sehr, sehr willkürlich und auch ungewohnt willkürlich, weil normalerweise ist der FC Bayern München dafür bekannt gewesen, dass sie darauf gesetzt haben, dass sie junge deutsche Nationalspieler, dass sie die Nationalmannschaft sich zusammenholen. Und das sind jetzt irgendwie Spieler, bei denen man, finde ich, auch, die werden sicherlich irgendwie auch passen, kann ich mir durchaus vorstellen, aber die für mich auch ein bisschen nach Verzweiflung sich anhören.
Ja, klar ist das Choupo-Moting wahrscheinlich nicht Ende August auf der Scouting-Liste des FC Bayern ganz weit oben gestanden hat. Das war so ein Last-Minute-Transfer, ne? Und ja, die andere möglicherweise auch. Aber ey, der Kader ist gut genug und ich glaube, die Bayern werden. Ich sag's jede Woche. Ne? Ich komme mir vor wie jemand, der einen Plattenspieler hat und bei dem die
Platte. Leg doch mal eine andere Platte auf.
Immer wieder sage ich, die Bayern werden am Ende mit großem Vorsprung wieder deutscher Meister werden.
Meinst du wirklich? Trotz des BVB, der 4:0 gegen den großen SC Freiburg gewonnen hat, vor über 10.000 Zuschauern.
Ja, das klang so ein bisschen nach Fußballatmosphäre.
Über 10.000 Zuschauer waren mit dabei.
Das war eine tolle Stimmung.
Im altehrwürdigen Westfalenstadion.
Und auch eine Trotzreaktion, die mich jetzt nicht so überrascht hat nach dem 0:2 gegen Augsburg. Aber wenn wir geografisch in Dortmund sind, dann ist der Weg nach Gelsenkirchen ja nicht mehr so weit. Wollen wir über den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga reden? 0 Punkte, 1:15 Tore. Wir müssen über den FC Schalke 04 sprechen.
Wir haben uns vorgenommen, wir machen keine schlechten Gags in diesem Podcast. Deswegen würden wir niemals sagen, Schalke 04, hahaha. Wir würden auch niemals sagen, auf Schalke brennt der Baum, hahaha.
Wir können aber sagen, beim FC Schalke war die Saison bisher ein Albtraum, jetzt ist sie ein Albbaum.
Ja, stimmt. Und wenn ihr da draußen denkt, es geht nicht schlimmer, dann haben wir noch ein paar Minuten für euch vorbereitet. Ja, Schalke 04 hat sich überhaupt nicht verbessert und gleichzeitig nicht nur das Spiel, sondern auch Serdar verloren.
Wieder am rechten Oberschenkel verletzt, gerade wieder genesen. Auch Ralf Fährmann musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Und Manuel Baum, der hatte ja, als er noch Sky-Experte war, bevor er den Vertrag bei Schalke 04 unterschrieben, hat er gesagt, Schalke wird Tabellen 15. Mittlerweile ist er der größte Optimist im Verein. Ja, muss man sagen.
Da gab es natürlich auch Hohn und Spott und so gemein ist natürlich dann auch der Fußballfan, weil der Fußballfan, der vergisst ja nicht. Auf der einen Seite rennt man irgendwie jedes Wochenende, ich sag mal jetzt abseits der Corona-Zeiten, in Richtung Fußballstadion, pinkelt in die Vorgärten, tritt Laternen aus und wirft Bierdosen in irgendwelche Gärten. Aber wenn irgendwo mal in irgendeiner Analyse ein Trainer gesagt hat, Schalke wird nicht besser als 15er, dann holt er das auf Wiedervorlage. Und dafür
die
ist natürlich
Aussage,
auch,
die ist ja noch druckfrisch.
Ja, die also, war von Sky, glaube ich, ne?
Ja, die hat er, glaube ich, jetzt vor 2-3 Wochen gesagt oder so.
Ja.
Das Erstaunliche ist ja...
Aber ich
ja,
meine, dann gibt es auch natürlich sofort, das will ich nur sagen, gibt es natürlich auch sofort Screenshots davon. Und dafür ist natürlich auch dann der Tweetsrichter da, der dann immer durchs Internet läuft und bei Twitter sagt, hier, schaut mal, das wollte ich euch übrigens nochmal sagen.
So ist das eben im digitalen Zeitalter. Aber das Erstaunliche ist ja, du brauchst nicht mal einen Stürmer, um 4 Tore gegen Schalke 04 zu erzielen. Schalke ohne Leipzig ist ohne Stürmer angetreten. Julian Nagelsmann hat Dani Olmo, ein Mittelfeldspieler, als einzige Spitze aufgestellt, um ihn herum Mittelfeldspieler dahinter positioniert und trotzdem 4 Tore gegen Schalke 04. Und ich habe mal die Startelf der Schalker mir ein bisschen angeguckt. Man kann natürlich sagen, ja, die Schalker haben diesen Negativflow aus der vergangenen Saison mitgenommen. Das waren jetzt 19 sieglose Spiele in Folge. Aber wenn du die Länderspiele aller Schalker zusammenzählst, die gegen Leipzig in der Startelf standen, dann kommst du auf 127 Länderspieleinsätze. Das war jetzt keine bessere A-Jugend oder sowas. Das war eine Mannschaft aus gestandenen Bundesligaspielern, aus gestandenen Profifußballern aus aller Herren Länder. Dann noch was. Die Passquote bei Schalke 04 lag bei 73%. 73% der Pässe haben ihre Mitspieler gefunden. Das ist richtig schlecht. Und die Schalke haben gegen Leipzig nur 44% ihrer Zweikämpfe gewonnen. Das hat dann auch ein bisschen was mit Qualität, Mentalität zu tun. Und ich glaube, die Länderspielpause, die wird Manuel Baum nutzen müssen. Die kommt zum richtigen Zeitpunkt beim FC Schalke 04.
Wie man immer so schön sagt, ne? Ja, ich meine, wir können natürlich viel spekulieren. Heute ist ja nicht irgendein Montag. Heute ist nicht der Montag, an dem unter anderem auch Robert Lewandowski die Kickbase und Communio-Gemeinde fröhlich macht, der Euroberts-Fußballer des Jahres, sondern heute ist natürlich auch noch Deadline-Day. Und deshalb, wenn ihr diese Folge möglicherweise heute Abend nach 18 Uhr, wenn alle Faxgeräte wieder aus sind, hört, dann ist die Fußballwelt möglicherweise schon wieder eine ganz andere. Und deshalb wollen wir natürlich da nicht drauf eingehen. Aber meine Prognose sagt mir jetzt trotzdem, auch wenn Schalke eigentlich nicht kann, Schalke wird noch irgendetwas tun.
Schalke hat ja schon einen ablösefreien Top-Transfer getätigt, ist so ein bisschen untergegangen, so klammheimlich. Der FC Schalke 04 hat Christina Rühl-Hamers verpflichtet als Nachfolgerin von Finanzvorstand Peter Peters. Und das ist wirklich ein Top-Transfer, denn Christina Rühl-Hamers ist eine ausgebildete Wirtschaftsprüferin.
Okay.
Und die kann man gebrauchen, wenn die Verbindlichkeiten wie bei Schalke von 197 auf 205 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist mal ein richtig pfiffiger Transfer. Peter Peters, der war ja jetzt nicht der beste Finanzexperte, wie man vielleicht auch an diesem Schuldenberg erkennen kann. Er war in seinem früheren Leben ein Kollege von uns, Sportredakteur. Mit abgeschlossenem BWL-Studium allerdings. Das hast du aber auch und bist trotzdem kein Finanzvorstand jetzt bei Holstein Kiel, bei
Werder Bremen
oder beim FC St. Pauli.
Noch nicht. Noch habe ich ja die Möglichkeit, Holstein Kiel finanziell in Dreck zu fahren. Also von daher, ja, möglicherweise werde ich mein Bewerbungsschreiben nochmal auf den Tisch schmeißen. Aber Stichwort Holstein Kiel, da bin ich ja am vergangenen Sonntag gewesen. Also man könnte aus der heutigen Sicht auch
gestern
sagen. Und
lieber Fabian, wie war es denn in Kiel?
Ach, schön, dass du mich fragst, Michael. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr. Das ist genauso wie, ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich eine neue Frisur habe? Ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich gestern in Kiel war? Mensch, Michael, frag mich doch mal. Ja, ich bin gestern dort gewesen und das, was ich ja nun wirklich mit stolz geschwellter Brust sagen kann, ist, dass ich dort zwei Aktive und ehemalig Aktive im Fußballgeschäft gesehen habe, mit denen ich mal zusammen in einem Verein gespielt habe. Ist das nicht schön?
Ist man das muss dazu wissen, dass Fabian 123 Bundesligaspiele hat.
123 Kilo früher wog und als 9. Torhüter der 7. Mannschaft hin und wieder genau in seinem Lebenslauf dieselben Vereine wiederfindet, wie zum Beispiel Ole Werner, Fortuna Wellsee und Finn Bartels. Und Finn Bartels habe ich ja, wie gesagt, gestern dann zum ersten Mal seit 1000 Jahren wiedergesehen und das war eigentlich ganz nett. Auch wenn wir
der
natürlich
ist grau geworden, oder war der früher auch schon so grau, als ihr am selben
Verein? Der ist grau geworden, ja, der ist wirklich grau geworden, ja. Genau. Wir haben uns trotzdem wiedererkannt und ein kleines Interview natürlich geführt. Ich kam mir so ein bisschen vor wie dieser eine Mittelfeldspieler von RB Leipzig. Ich war quasi Angelino, weil ich diesen Ton da so geangelt habe mit dieser langen Mikrofonangel. Und Finn Bartels stand auf der anderen Seite des Zaunes. Haben wir übrigens auch nochmal bei uns in die Story reingepackt bei Anstoß-Podcast bei
Instagram. Du als Angler?
Ich als Angler. Und was ich ganz spannend fand, wir wollen jetzt ja gar nicht dieses Zweitliga-Fass zu sehr aufmachen, aber bei Holstein Kiel gibt es tatsächlich eine Trendwende. Die haben so ein bisschen das Motto Hurra aus dem Lebenslauf gestrichen. Früher war Holstein Kiel immer bekannt für den Hurra-Fußball, eine der spielstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Vorne gerne mal 4 geschossen, dafür aber auch hinten 3 kassiert. Und das hat man jetzt ein bisschen umgestellt, was auch dafür sprach, dass Holstein Kiel erst einen Gegentreffer bekommen hat. Übrigens ein Eigentor von Florian Hartherz. Und man sich eben mehr, so hat es auch Ole Werner.
Florian Hartherz hat für Düsseldorf das Tor geschossen.
Für Düsseldorf, genau. Nee,
aber Jonas Meffert.
Jonas Meffert.
Da muss ich dir sagen, was in Kiel passiert ist. Jonas Meffert hat ein Eigentor erzielt. Ja.
Da war ich gedankt, ja genau. Also gestern 2 Eigentore, es war ohnehin eine kuriose Partie. Genau, Jonas Meffert hat das Eigentor geschossen und das war der erste Gegentreffer für Holstein Kiel. Genau, was ich sagen wollte, Holstein Kiel konzentriert sich in der aktuellen Saison, übrigens ja auch Spitzenreiter nach 3 Spieltagen, das heften sich die Kieler natürlich ordentlich ab, auf das Spiel gegen den Ball. Das hat Ole Werner verraten. Denn die haben natürlich auch eine neue Innenverteidigung, unter anderem mit dem früheren Meppener Kumenda, der da hinten drin spielt, neben Hauke Wahl. Und genau, das ist eben die Kernaufgabe. Und dann hast du trotzdem auf der anderen Seite eben auch noch dieses doch auch schon Prunkstück in der Offensive mit Lee, mit Finn Bartels, der natürlich auch fußballerisch
spielen kann.
Jani Serra. Und die sollen jetzt tatsächlich auch alle bleiben. Und dann noch Fabian Rehse und so. Also von daher, ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, auch wenn es unterm Strich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen glücklich war, dass sie dann am Ende noch diesen Handelfmeter bekommen haben in der 86. Spielminute und gewonnen haben gegen Fortuna Düsseldorf.
Du hast den neuen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga gesehen. Ich bin gestern nach Wolfsburg gefahren und dachte, ich sehe heute den künftigen Tabellenführer der ersten Liga. Der FC Augsburg hätte beim VfL gewinnen müssen und wäre dann nach 3 Spieltagen Tabellenerster gewesen. Endergebnis kennt ihr alle, 0-0.
Ja. Ich fand gestern, der VfL Wolfsburg war aus der Entfernung so ein bisschen so wie so eine Hochzeitssuppe. Weißt du, man kommt da so mit der Freundin oder mit der Frau, man ist irgendwo auf einer Hochzeit eingeladen, man sitzt da und man wartet dann und irgendwann geht's los und man hat schon so leicht einen Sitzen, weil man zur Begrüßung schon gleich so einen Sekt getrunken hat und dann sitzt man da mit wildfremden Leuten an einem Tisch, die man nicht kennt und man lernt sich dann irgendwann so mit gezwungenen Gesprächen so langsam kennen und die Stimmung taut so langsam auf und eigentlich wartet man so langsam auch schon richtig lange auf das Essen und dann kommt so eine Hochzeitssuppe.
Und diese Hochzeit, mag ich sehr gerne.
Diese Hochzeitssuppe.
Mit Klößchen.
Genau, aber man hat immer das Gefühl bei so einer Hochzeitssuppe, es darf eigentlich ein bisschen mehr Einlage sein. Da fehlt so ein bisschen was an der Substanz und da habe ich gedacht, das geht mir eigentlich auch so beim VfL Wolfsburg.
Das Salz in der Suppe sind ja die Tore im Fußball. Und die hat der VfL Wolfsburg nicht geschossen, obwohl viele Chancen da waren. Wolfsburg war aber erstaunlich frisch, nachdem die Wolfsburger ja am vergangenen Donnerstag aus der Europa League ausgeschieden waren. Europa League Athen auf Wiedersehen. Und trotzdem haben sie, finde ich, das Spiel beherrscht gegen den FC Augsburg. Die ersten 20, 25 Minuten waren ausgeglichen. Und dann war Wolfsburg die spielbestimmende Mannschaft. Ich will gar nicht zu sehr auf ein 0-0 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg eingehen. 2 Sachen vielleicht dazu. Der beste Schalker spielt mittlerweile in Augsburg, muss man sagen. Daniel Caligiuri. Übrigens, weißt du, was mein Handy mit der Spracherkennung macht, wenn ich Caligiuri eintippen will?
Nee.
Call Girl.
Ist das wirklich so?
Call Girl. Caligiuri ist bei mir Call Girl, warum auch immer. Und
auf der anderen Seite ist es wiederum so, wenn du Call Girl eingibst, kommt Caligiuri raus.
Das habe ich ja noch nie eingegeben. Warum soll ich das tun? Ich will eine Sache, das ist denn auch schon so ein kleines Quiz. Der FC Augsburg, ich hatte mir so viele Argumente zurechtgelegt, dachte, wir werden heute darüber reden müssen, warum der FC Augsburg so stark ist, warum der FC Augsburg plötzlich Tabellenführer der Bundesliga ist. Müssen wir alles nicht tun, denn die Augsburger sind ja nur Tabellenzweiter hinter RB Leipzig. Ich will es auf einen Namen begrenzen und beschränken. Jeffrey Hovelow, und den darfst du jetzt buchstabieren. Schaffst du das?
Oh, das ist gemein.
Also den Nachnamen.
Ja.
Jeffrey Hovelow. Wie schreibt man Jeffrey Hovelow?
G-O-U.
Ja.
W.
Ja.
E.
Ja.
L-E-A-U.
Ja, das ging gut los und dann aber nicht so gut zu Ende. G-O-U-W-E-L-E-E-U-W.
Hello.
Herr Kapitän des FC Augsburg.
Ansonsten. Habe ich damals, das war das erste Spiel, das ich von Augsburg kommentiert habe im Weserstadion damals. Deswegen, aber das war gegen Augsburg und von daher weiß man dann, wie dieser Mensch ausgesprochen wird.
Aber
wenn du das erste Mal da sitzt und du bekommst die Mannschaftsaufstellung und dann steht dieser Mensch da in der Startformation, dann sitzt du da als Fußballreporter und sagst so, ja, okay, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Nachmittag?
Iraklis Metaxas. war übrigens gestern Trainer der Augsburger, weil Heiko Herrlicher wegen einer Lungenerkrankung in stationärer Behandlung war.
Metaxas, in jedem Fall.
Metaxas.
Metaxas, ja.
Hat keine Schärfe ins Spiel gebracht. Aber ich wollte noch sagen, es waren Zuschauer da. Es waren Zuschauer in Wolfsburg da. Und darüber wurde auch so ein bisschen diskutiert. 6.000 hätten kommen dürfen, so lässt es die niedersächsische Corona-Verordnung zu. Es waren offiziell 4.623 Zuschauer da. Jetzt sagen einige, haha, die Wolfsburger kriegen das Stadion nicht mal voll, wenn nur 6.000 Menschen zugelassen sind.
Ja.
Ist auch so ein bisschen das, was du den Wölfen vorwirfst, oder? Also ich finde, das ist in Ordnung. Und ich kann die Leute verstehen, die jetzt an einem Sonntag vielleicht nicht so viel Lust haben, den halben Tag mit Wolfsburg gegen Augsburg zu verbringen. Und ich kann auch die Skepsis vieler Menschen verstehen, die sich sagen, nee, also Fußball im Stadion so eng beieinander brauche ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich meine, die Abstände, die waren... Zumindest sah es so aus, die Zuschauer waren auf allen vier Tribünen verteilt. Die Abstände waren ausreichend, 30.000 Leute passen da rein, 4.623 waren da. Aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, nee, ich bin jetzt noch nicht so heiß, ins Stadion zu gehen.
Den Abstand gab es ja auch im Pressebereich, habe ich gesehen, hast du ja geschickt über Instagram.
Ja, stimmt, genau. Das war nicht im Pressebereich, das war ein Foto, was ich auf dem Weg zum Stadion gemacht habe, als ich in einer Bäckerei noch eine kleine Stärkung zu mir nehmen wollte.
Der feine Herr.
Normalerweise kleben ja so diese Aufkleber vor Bäckereien, bitte Abstand halten, 1,5 Meter. Und in Wolfsburg klebte da der Slogan, bitte nicht zu dicht auffahren. So ist das eben, wenn man sich in der Autostadt
kultig.
Wolfsburg befindet. Aber wie stehst du dazu,
kultig.
wenn Vereine nicht mal alle Karten, und es sind ja nicht viele, in Corona-Zeiten absetzen können und wenn das Stadion dann nicht ausverkauft ist?
Ich finde, das ist ein ganz klares Zeichen. Und zwar dahingehend, dass die Fußballfans, die ja normalerweise in Deutschland in die Stadien strömen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also die Fußball-Bundesliga ist ja nach wie vor am Expandieren, was die Umsätze angeht, was die Auslastung der Stadien angeht. Und ich meine, okay, Klammer auf, in Wolfsburg ist es jetzt nicht immer so gewesen, Klammer zu. Aber ich glaube, das ist kein Wolfsburg-Phänomen, sondern ich glaube nicht, dass es jetzt so der Sonntagnachmittag, wir können jetzt auch Kastanien sammeln gehen oder
irgendwie. In Hannover 96, Eintracht Braunschweig, genau. Zweite Liga, war glaube ich auch nicht ausverkauft, oder?
Genau, deswegen meine ich ja, also ich glaube, das ist kein Wolfsburg-Phänomen, sondern in Hannover waren da glaube ich, weiß nicht, 7.000 oder 6.000 oder irgendwie sowas, ne? Und Martin Kind.
Warte mal, ich guck mal nach. Rede du mal weiter. Ich
guck
mal nach. Wir haben ja hier auch.
Wir haben ja hier unsere Social Media Redaktion.
Internetzugang.
Am Reinhard Snacks Taktiktisch.
Du redest weiter.
Und
ich sage, wie viele Zuschauer bei Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig waren.
Ich meine, was man wahrnimmt, ist, wie zum Beispiel ja auch.
7.300.
Ja, siehst du.
9.800 ja. Hätten kommen dürfen, glaube ich. 7.300 waren da.
Ja. Ich glaube, das ist das, was man momentan wahrnimmt, dass der Fußball einfach konträr zu dem Empfinden und zu den Inzidenzzahlen ist. Das sind ja diese 7 Tage Durchschnittszahlen auf 100.000.
Und in Wolfsburg 7 Tage Inzidenz unter 2, 1,6 glaube ich. Also in der Stadt Wolfsburg. Corona ist da quasi nicht vorhanden.
Genau. Aber dennoch ist es eben in Deutschland nach wie vor ein Thema und ich kann mir vorstellen, solange das eben so auf eigene Gefahr ist, gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, ich brauche das nicht wirklich. Was übrigens
auch... Kannst du das verstehen? Also ich habe es ja schon gesagt, ich kann es sehr gut verstehen.
Ich kann es nachvollziehen. Ob ich es jetzt selbst so handhaben würde, weiß ich nicht. Also ich bin vorsichtig, ich bin aber auch so, dass ich dann zum Beispiel auch trotzdem mal essen gehe. Es gibt aber auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen so, ich muss das nicht machen. Ich muss momentan nicht irgendwo essen gehen, weil ich weiß nicht, ob das dann doch mit den Abstandsregelungen immer so klappt oder man kennt es ja auch, man geht vielleicht in ein Restaurant rein, dann musst du die Maske aufsetzen, aber eigentlich sitzt du dann schon fast Tisch an Tisch mit den Nachbarn ohne Plexiglasscheibe und die haben dann keine Maske mehr auf und dann wird gelacht und weiß nicht, gespuckt und hast du nicht gesehen. Also von daher, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube aber selbst würde ich vielleicht auch wieder ins Stadion gehen als Zuschauer, mit Abstand und mit Anstand. Und also, mit Maske. Übrigens, was in Kiel ganz spannend war, noch dazu, da durften ja zum ersten Mal auch wieder Stehplätze vergeben werden.
Ja, auf der neuen Tribüne, habe ich im Fernsehen gesehen,
ja.
Waren einige Fans.
Ja.
Ich habe Freunde, die haben Sauerkarten beim FC St. Pauli und da muss man sich ja um ein Ticket bewerben. Zum ersten Heimspiel gegen Heidenheim waren, glaube ich, 2226. Kann mir Zahlen komischerweise gut merken. Ich hoffe, es war die richtige. Es waren 2226 Zuschauer zugelassen und einige meiner Freunde haben gesagt, ey, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil Fußball ist auch so ein Gemeinschaftserlebnis. Man geht mit Freunden ins Stadion, trifft die vorher, hat vielleicht so seine Rituale, dass man sich in einer bestimmten Kneipe schon trifft und die Woche bespricht und auch während des Spiels so ein bisschen klönt, was ist so passiert. Nicht nur über Fußball, dann Bier trinkt oder eine Wurst isst oder ein Fischbrötchen oder sowas. Alles so dicht an dicht. Die Clique kommt wieder zusammen. Und das ist ja nicht gewährleistet, wenn man an so einer Tombola teilnimmt und gar nicht weiß, ob man eine Karte kriegt und sich dann plötzlich nicht hinstellen darf, sondern hinsetzen muss und vielleicht dann auch ganz alleine sitzt oder neben Leuten, die man gar nicht kennt. Und ich kenne Leute, die haben da gar keinen Bock drauf, die natürlich dann auch ja, schon Angst haben, dass sie sich infizieren. Ich kann es verstehen, dass die Stadien nicht ausverkauft sind und ja, in Wolfsburg war es gestern eben auch so.
Die sagen, ein Covid der Gemütlichkeit wollen wir nicht, also kein Aerosol-Spritz, das kann ich auch verstehen und von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Was ich auch wiederum ganz spannend finde, ist, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen. Also sowohl bei den Zusammenfassungen als auch bei den Live- und Einzeloptionen bei den Rechteinhabern. Das finde ich auch ganz spannend.
Bei uns im Podcast natürlich nicht. Wir sind stabil.
Nee, bei uns gehen sie durch die Decke.
Wir haben ja auch angefangen in der Corona-Pause, als gar kein Fußball stattgefunden hat. Die Leute wundern sich ja, dass wir auch noch Podcasts aufzeichnen, wenn der Ball rollt. Das kennen die ja gar nicht.
Wir sind so wie die Geiger auf der Titanic. Wenn das Schiff untergeht, wenn wir mit der gesamten Welt gegen den Eisberg der Republik gerammt sind, wenn die ganze Welt untergeht, dann werden wir sagen, ach komm, eine Folge machen wir noch, oder?
Aber weißt du, was krass ist, was mir
eine Folge machen
hast
noch.
Du das mitbekommen, was in Italien war? Juventus Turin gegen den SSC Neapel. Das Gesundheitsamt in Neapel hat Napoli gesagt, ihr dürft nicht nach Turin, ihr dürft dort nicht hin, weil es Corona-Fälle gab. Zwei Spieler, ein Teammitglied des SSC Neapel waren Corona-positiv. Und Juventus Turin und die italienische Liga vor allen Dingen hat sich über die Entscheidung des lokalen Gesundheitsamtes in Neapel hinweggesetzt, hat das Spiel normal angesetzt. Es waren Zuschauer im Stadion. Die Mannschaft von Juventus Turin hat auf den SSC Neapel gewartet. Die Fernsehsender haben übertragen, das ganze Setting war auf ein Spiel, das gleich stattfinden würde, ausgerichtet. Aber der Gegner kam nicht. Juventus Turin hat logischerweise auf die Spieler des SSC Neapel gewartet. Und jetzt wird das Spiel möglicherweise mit 3:0 für Juventus Turin gewertet. Was für eine Farce. Was für ein Quatsch. Und das in Italien. Italien war noch im April das Land, das am stärksten von Corona betroffen war. Das war der härteste Lockdown in ganz Europa. Die müssten doch wissen, wie unwichtig Fußball ist, wenn eine Corona-Pandemie parallel im Hintergrund läuft. Und dann sowas. Ich habe das gestern Abend kurz zum Einschlafen auf dem Handy gesehen, weil ich, wie gesagt, gestern unterwegs gewesen bin. Ich bin fassungslos. Ich bin erschüttert.
Ja, so aufbrausend und so geschockt habe ich dich auch wirklich noch nie erlebt.
Das war jetzt ein bisschen gespielt, aber ich finde es wirklich komisch.
Ja. Ja, es hat mich sehr daran erinnert, an meine Jugend. Und da sind wir wieder bei Eidertal-Molfsee und Fortuna-Wellsee. Und zwar, wenn du dann da irgendwo zu so einem Kreisliga-Acker gefahren bist und dann kamst du da an und dann...
Der Gegner hatte nur 7 Spieler und davon die Hälfte noch leicht angedüdelt.
Genau so war das. Und dann bist du erstmal ins Vereinsheim gegangen und da saß dann irgendwie das ganze restliche Elend, da saß der Platzwart und der 9. Schiedsrichter des Vereins, die schon so morgens ein kleines Herrengedeck da stehen hatte. Und die gute Seele des Vereins hat noch eine Naschtüte für 1 Mark rausgegeben. Da durfte früher noch drin geraucht werden in diesen Gaststätten. Das waren noch Zeiten. Ja, aber daran erinnert mich das. Also, dass das wirklich in der Fußball-Bundesliga beziehungsweise in der Fußball-Bundesliga Italiens passieren kann. Das ist ja, tja. Gut, dass Armin Younes das schlimm erleben musste,
schlimm,
ne?
Schlimm. Genau, der ist jetzt bei Eintracht Frankfurt, ne?
Ja.
Ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere oft kopierte, nie erreichte Rubrik einleiten?
Die Kultrubrik. Achtung. Der eine überrascht den anderen.
Der eine überrascht den anderen. Also, kurz zur Erklärung.
Genau, das ist ganz witzig, weil bei dieser Rubrik ist es so,
dass du nicht weißt, was ich mit dir vorhabe und dass ich nicht weiß, was du mit mir vorhast.
Ja, das ist wirklich so, also bei der einen überrascht den anderen ist es so, dass der eine den anderen überrascht.
Und das ist auch so ein kleines Spielchen für die Hörerinnen und Hörer zu Hause zum Mitdiskutieren und Mitraten.
Ja.
Wer fängt denn an?
Fang du mal ruhig an.
Lieber Fabian,
du darfst
heute
gerne
ist
anfangen.
Der 5. Oktober.
Ja.
Was war vorgestern, am 3. Oktober?
Tag der Deutschen Einheit.
Richtig, 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Ich habe ein kleines Einheitsquiz mit dir vor. Es gab ja, wie du sicherlich weißt, weil du in Geschichte gut aufgepasst hast, du bist Jahrgang 84,
ja.
Du bist schon auf der Welt gewesen, als es noch zwei Deutschlands gab, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik.
Mhm.
Die DDR-Oberliga war ja das Pendant zur Fußball-Bundesliga und im DDR-Fußball, ich rede jetzt von den beiden höchsten DDR-Ligen, gab es Vereine, die hatten teilweise echt komische Namen.
Ja.
Da muss man im Nachhinein mit 30 oder noch mit mehr als 30 Jahren Abstand drüber schmunzeln. Ich lese dir jetzt ein paar Vereine vor und du sagst mir, wahr oder nicht wahr? Gibt es diesen Verein wirklich oder habe ich mir den möglicherweise ausgedacht?
Man muss dazu sagen, wenn ihr noch nie etwas von dieser Rubrik gehört habt, Michael Augustin hat ein riesengroßes Talent, mich derart bloßzustellen.
Das ist aber gar nicht mein Ziel. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich weiß, beim Geografie-Quiz neulich, da hast du, also wenn das hier die Zeugnisvergabe gewesen wäre, hätte ich gesagt, lieber Fabian, du machst in den Ferien, kommst du mal 3 Wochen zu mir und dann treffen wir uns privat mit einem Globus zum Erdkundeunterricht. Nein, in diese Richtung soll es jetzt nicht gehen. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Ja.
Der erste Verein, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Rotes Banner Trin Villershagen.
Ey, das ist so blöd. Und ich weiß, dass du bist sehr kreativ, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Diesen Verein gibt es ja.
Das stimmt. Trin Villershagen aus Vorpommern hat 1976 in der zweiten DDR-Liga gespielt.
Ihr müsstet ihn mal sehen, wie er dabei lacht. Ja.
Es hat auch Spaß gemacht, sich so ein paar Namen auszudenken. Ja. Einige musste ich mir ja logischerweise ausdenken. Nächster Club, BSG Stacheldraht Riesa.
Gibt es nicht.
Stimmt, aber es gibt BSG Stahl Riesa. Und der dritte Verein,
ja.
Wahr oder unwahr, BSG Rotation Wittstock-Dosse.
Gibt es nicht. Hast du dir ausgedacht?
Stimmt.
Ich bin gut, ne? Ich kann in dein Gehirn reinschauen.
Weiter geht's. BSG Aktivist Schwarze Pumpe.
Das ist so geil, wie er lachen muss. Das gibt es auch nicht.
Doch.
Gibt es BSG Aktivist Schwarze Pumpe?
Genau, ein Verein aus Spremberg, der später nach Hoyerswerda verlegt wurde und es bis in die zweite DDR-Liga, also in die zweithöchste Spielklasse der DDR geschafft hat.
Pumpe Krita.
BSG Grubenlampe Gera. Gibt es oder gibt es nicht?
Gibt es nicht.
Stimmt, es gibt aber die BSG Grubenlampe Zwickau. Das war die Vorlage zu diesem kleinen Fantasienamen.
Okay.
Weiter geht's.
Grubenlampe Zwickau.
BSG Chemie Buna Schkopau. Gibt es oder gibt es nicht?
Den Verein gibt es.
Stimmt, ja.
Dahinter was kriege ich eigentlich am Ende?
Nix, wie immer nix. Dahinter stecken die Buna-Werke, die mit dem Slogan geworben haben, Plaste und Elaste aus Schkopau. Und 1981 schaffte die Betriebssportgemeinschaft Chemie Buna Schkopau den Aufstieg in die DDR-Oberliga. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Weiter geht's mit der BSG-Aufbau DKK Krumm-Hermersdorf.
Gibt es nicht.
Doch, es gibt die BSG-Aufbau DKK Krumm-Hermersdorf, ein Ortsteil von Schopau in Sachsen. Und der Verein hat auch in der DDR-Oberliga gekickt. Nächster Verein. Hast du noch Lust?
Ja, ich habe noch Lust.
FC Viertor.
Sehe ich nicht so aus? Nee. Du, das ist ja auch für mich die 38. Minute.
Das ist ja auch so ein Mitmach-Quiz.
Ja,
was meinst du, was zu Hause vor den Endgeräten jetzt los ist?
Ja,
in den Büros.
Die ganze Familie sitzt vom Transistorradio zu Hause.
In den Büros, da wird die Arbeit eingestellt. Die Leute, die den Podcast während einer Autofahrt hören, die fahren jetzt rechts ran. Vom Elbtunnel bildet sich ein Stau, der sich ja immer bildet. Jetzt ist er noch länger, wegen dieses Quizzes.
Wo du jetzt gerade sagst, ich möchte wissen, was an den Endgeräten los ist. Das erinnert mich an den Schalke-Sieg 1997 gegen Inter Mailand im Elfmeterschießen.
Eurofighter.
Und hat Werner Hansch, der das Elfmeterschießen damals für Sat.1 übertragen hat. Ich möchte wissen, was los ist in den Wohnzimmern, überall in der Republik. Ich möchte wissen, was los ist. Das war herrlich. Das hab ich jetzt, da muss ich gerade dran denken.
Dieser Moment ist so ähnlich. Also nächster Verein. FC Vier Tore Stadt Neubrandenburg Süd.
Gibt es.
Nicht. Habe ich mir ausgedacht.
Ha.
Jetzt kommt einer, der klingt schräg, der Name, aber...
Aber den gibt es trotzdem. Schön, dass du es schon verraten hast.
SV Deutsche Volkspolizei Halle.
Gibt es.
Ja, aber nur im Fechten und Handball. Die haben keine Fußballabteilung. Mensch, das musst du doch wissen.
Macht sie alle, schießt sie aus der Halle.
So, ich habe noch drei.
Okay.
BSG Kernkraftwerk Greifswald.
Gibt es nicht?
Gibt es oder gab es, wir müssen ja immer in der Vergangenheit sprechen, gab es. Das war auch so ein bisschen die Talentschmiede für Hansa Rostock. Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Hansa Rostock natürlich damals eine große Nummer. Letzter DDR-Meister.
In dem Stadion konnte man was Gor leben.
Thomas Doll hat da gespielt. Steffen Baumgart. So, zwei habe ich ja noch, habe ich gesagt. Armeesportclub Vorwärts Wacker Wittenberg.
Gibt es nicht.
Stimmt. Und der letzte, das ist eigentlich mein liebster Verein. BSG Robotron Sömmerda.
Gibt es nicht.
Gibt es.
Gibt es.
Das Wort Robotron ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Wortteilen Roboter und Elektronik. Die BSG Robotron Sömmerda spielte von 1987 bis 1990 in der DDR-Oberliga.
Ja, alles gleich. Also schön, dass wir jetzt inzwischen Einigkeit und so, Recht und Freiheit, Gitarren statt Knarren und so in Deutschland, wie bunte Republik Deutschland und so, ganzen alten Quatsch früher geteilt und so, jetzt wieder zusammen und so, alle gemeinsam, egal ob Ost, ob West, ob Weiß, Rot, Bunt, alle gemeinsam, lasst uns alles kichern und so, also lasst uns hinterm Horizont, geht's weiter, Herr Horni, kann ich hören, Hallöchen, hallo und so, ja, also bunt, ja. Schönen Tag, du Deutschen, einer Nachtrede auch dir mit der Augustin, ja.
Nur deswegen ist der Fotograf hier, ne, weil wir hohen Besuch haben. Udo Lindenberg hat es mal wieder geschafft, hier in unser kleines Podcast-Studio. So, jetzt überrasch mich mal.
Ich habe auch etwas vorbereitet. Pass mal auf. Und zwar möchte ich mit dir ein kleines Entweder-Oder spielen. Deshalb spielen, weil ich dachte, auf diese Art und Weise kann man vielleicht ja dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wenn man dich vielleicht noch nicht so hundertprozentig kennt, dann kann man jetzt sagen, okay, mit diesem kleinen Entweder-Oder lerne ich Michael Augustin kennen.
Das ist interessant.
Ja, denk mal in Richtung Musical. Und ich war jetzt ja beim Zweitligaspiel Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und deswegen musst du dich jetzt entscheiden. Entweder mit Uwe Rösler das Musical Dornrösler ein Jahr jeden Tag im Zirkus auf Usedom aufführen und die Hauptrolle haben. Oder mit dem Musical Ole Werner Beinhardt, jetzt kesselt der Kult, um die Welt touren, dafür aber das ganze Jahr wie die Hauptfigur reden müssen.
Ole Werner Beinhardt, weil ich als Kind Werner mochte. Ich habe sogar Werner-Comics gemalt. Ich konnte Werner malen. Ich habe das immer abgepauscht und war am Ende nach Brösel der zweitbeste Werner-Zeichner. Und Ole Werner, finde ich, ist ein sympathischer Typ.
Aber hast du es gehört? Also du musst entweder mit Uwe Rösler das Musical Dornrösler ein Jahr jeden Tag im Zirkus auf Usedom aufführen und die Hauptrolle haben. Oder mit dem Musical Ole Werner Beinhardt, jetzt kesselt der Kult, um die Welt touren, dafür aber auch das ganze Jahr wie die Hauptfigur reden müssen.
Ist doch geil.
Du musst,
sieht man was von der Welt.
Ja, aber du musst dann auch mal, so musst du dann auch mal reden. Ja,
das ist doch kein Problem.
Kommst du nach Kolumbien und nach Ecuador und sagst du,
aber da kennt mich doch keiner.
Ach nö.
Da kennt mich doch keiner.
Okay, ja, ist ja in Ordnung. Also, Frage Nummer zwei. Entweder Hand in Hand mit Dietmar Hopp durch die Corona-Krise.
Nummer zwei.
Oder mit einer gefälschten Rolex von Karl-Heinz Rummenigge durch den Zoll.
Zwei.
Du würdest mit einer gefälschten Rolex lieber im Zoll hochgehen?
Ja.
Okay. Du bist ja auch Kommentator in der ersten, vor allen Dingen, hin und wieder auch für die Nationalmannschaft, manchmal auch in der zweiten, neuerdings auch mal fürs Fernsehen in der dritten Liga. Und deshalb diese Frage völlig zu Recht an dich gestellt. Entweder das Testspiel Hoffenheim gegen Wolfsburg auf der Einzeloption oder live beim Klassiko zwischen Real und Barca dabei sein, und schon vorher wissen, wie es ausgeht.
Zwei.
Auch wenn die Spannung raus ist?
Völlig egal.
Völlig egal, wenn du weißt.
Klassiko.
Wenn du weißt, du kannst jetzt die Uhr danach stellen, gleich kommt Messi. Okay. Gleich wird wieder ein Fan.
Zwei.
Einen Roller aus. Wurde da nicht mal ein Roller? Zack. Wurde doch mal ein Roller von der Tribüne
weiter, das war in Italien, glaube ich. Mofa flog da. Schweinsköpfe.
Schweinsköpfe war aber gegen Luis Figo, glaube ich, damals, ne?
Nach dem Vereinswechsel, ne? Ja. Der ging von Barca zu Real, glaube ich. So war das, ja.
Okay. Lieber das Geisterspiel zwischen Bayern und Dortmund kommentieren oder Sonnenhof Groß-Asbach gegen Saarbrücken vor ausverkauftem Haus?
Sonnenhof Groß-Asbach gegen Saarbrücken vor ausverkauftem Haus.
Warum?
Bayern-Dortmund, die spielen gefühlt 3-4 Mal im Jahr gegeneinander. Am Ende gewinnen immer die Bayern. bei Groß Asbach gegen Saarbrücken, wäre ich mir nicht so sicher. Da würde ich tendenziell auf Saarbrücken tippen, der ja der erste FC Saarbrücken aktuell mit unserem ehemaligen Podcast-Gast Lukas Kwasniok, Tabellenführer der dritten Liga. Hat gerade 4-0 gegen Halle gewonnen. Glückwunsch auch dazu.
Ja, Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Das ist so, wie wenn sich ein Fußballspieler verletzt, ne? Auch nochmal gute Besserung von dir oben.
Genau.
Gute Besserung von dir oben. Liebe Grüße, macht's gut. Übrigens, Bayern München, fällt mir noch ein, hast du das gesehen? Diese Pokale, die die Bayern da unter der Woche ja auch noch individuell abgesahnt haben.
Hässliche Dinger, ne?
Die sahen doch wirklich so aus, als hätte man übergroßes Bleigießen gemacht, oder? Josua Kimmich, Hansi Flick, Manuel Neuer.
Würde ich mir nicht in die Vitrine stellen, das wäre so ein Kellerpokal.
Die sahen wirklich so aus, als hättest du...
Den würde ich gleich in so einen Umzugskarton packen und da ist er dann erstmal ein paar Jahre.
Als hätte man, wie Lukas Podolski sagen würde, beim Bleigießen verloren. So, letzte habe ich noch, oder nee, vorletzte. Lieber mit mir diesen Podcast für immer machen müssen oder ein Jahr deinen Traumpodcast machen können, aber danach nie wieder einen machen dürfen?
Natürlich mit dir. Für immer mit dir. Das ist jetzt auch so eine versteckte Liebeserklärung gewesen. Also das ist ja wohl klar, dass ich der Nummer 1 nehme.
Ah, super. 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 So, und die letzte Geschichte. Würdest du lieber Dinge geordnet zu Ende bringen oder?
Wie oder? Ach so. Oder.
Frecher Witz, ne?
Oder.
Frecher Witz noch hinten
oder,
raus.
Oder. Sag mal, wir haben ja viele Hörer und Hörerinnen. Fabian, gibt es denn Fragen, die wir beantworten dürfen?
Warte mal ganz kurz. Aus der Regie. Ja, wir haben noch Fragen. Pass mal auf, wir haben wirklich Fragen. Und zwar über unseren Instagram-Account. Anstoß unterstrich.
Und für die Abonnenten der Rolling Stones, keine Angst, wir packen nachher noch ein paar Songs auf unsere Spotify-Playlist. Auf machen wir doch jetzt immer am Ende. Habt noch ein bisschen Geduld.
Ich fange jetzt zum Beispiel mal mit dieser Frage an uns an. Eure Top 3 Verlierer der Transferphase bezogen auf die Fußball-Bundesliga. Das ist gar nicht so einfach, ne?
Das ist gar nicht so einfach. Ich würde tendenziell sagen Schalke, keine Kohle, also auch keine Transfer.
Immer Schalke.
Wobei, ich will jetzt hier nicht... der neuen Finanzvorstandsfrau Christina Rühl-Hamers zu nahe treten. Das ist ein Top-Transfer. Der wird sich auszahlen für Schalke 04, glaub mir. Also Schalke ist ein Transferverlierer. Ja. Werder Bremen, wenn Klaasen tatsächlich jetzt seinen Wechsel zu Ajax Amsterdam durchdrücken sollte, Rashica wird die Bremer möglicherweise auch verlassen. Die Bremer sind auf einem trügerischen 7. Platz, glaube ich, haben auf jeden Fall 2 Siege aus den ersten 3 Spielen geholt. Das liest sich gut, aber ich glaube, Werder wird eine ganz, ganz schwierige Saison vor sich haben, auch weil es auf dem Transfermarkt dann nicht so richtig funktioniert hat. Und Nummer 3 kannst du jetzt sagen, ich habe ja schon 2 Clubs genannt mit Schalke und Werder.
Das ist gemein, weil Schalke und Werder wollte ich auch sagen, die Nummer 3 der Transferverlierer Bayern, der Fußball-Bundesliga. Na, das würde ich gar nicht mal sagen, weil ich finde zum Beispiel der Florian Wirtz, der jetzt ja auch am Wochenende ein Tor vorbereitet hat und erst 17 Jahre jung ist, der Gewinner der Otto Lilienthal-Medaille in Bronze, nee, der Fritz-Walter-Medaille, also der, das ist natürlich noch kein neuer Havertz, aber nö, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde so, Verlierer dahingehend, vielleicht Mainz, weil Mainz hat viel abgegeben, Mainz hat jetzt auch nochmal Baku abgegeben und Mainz für mich ehrlich gesagt auch, also was war das, 0-4 gegen Union Berlin, ne?
Einigen wir uns auf Mainz.
Einigen wir uns auf Mainz.
Mainz ist eingeloggt. Nächste Gut. Frage.
Was glaubt ihr, wie kann Werder, ja da sind wir auch schon wieder beim Thema, die Abgänge von Klaassen und Rashica, sollte es soweit kommen, auffangen?
Gar nicht. Nächste Frage.
Bin ich auch dabei, Kevin Stöger, der da im Gespräch ist, wird nicht reichen. Dann kommt, warum sind die Störche so eine herrliche Wundertüte?
Musst du beantworten, du warst gerade da. Wir reden über Holstein Kiel.
Wundertüte würde ich gar nicht mal sagen.
Das ist jetzt ja schon fast eine Sonderfolge Holstein Kiel, ne?
Holstein Kiel hat sich gefestigt, habe ich ja auch schon erwähnt. Und zwar deshalb, weil sie jetzt hinten den Laden dicht bekommen, sind natürlich nach vorne wirklich so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Aber Wundertüte würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, Holstein Kiel wird eine sehr solide Saison spielen. Und damit meine ich jetzt nicht,
dass... Du hast sogar mal gesagt, dass du dir vorstellen
zwischen
könntest,
1 und 5.
Dass, genau.
Zwischen 1 und 5.
Aufsteigt. Also das genau. Wäre ja deutlich mehr als eine sehr solide Saison.
Ja, was spielen. Ich nur damit sagen will, die werden jetzt nicht zum Beispiel 3 Spiele in Folge gewinnen und dann vielleicht irgendwie mal 4 in Folge nicht gewinnen, sondern ich glaube, die werden sehr konstant, ist vielleicht dann das richtige Wort, okay. Durch die Saison marschieren. Wird Lewandowski überhaupt noch Spielzeit bekommen, wenn Choupo-Moting kommt? Nein?
Nein.
Und warum ist der Mann eingesperrt? Das bezog sich auch auf unseren Insta-Account. Und zwar Finn Bartels im Gespräch mit dem großen Podcaster Fabian Wittke. Und schauen wir noch eine Frage?
Ja.
eine Frage schaffen wir noch. Verfolgt ihr eigentlich auch noch andere Podcasts in Sachen Fußball?
Gibt es da noch andere?
Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, aber das ist nett, dass ihr uns darauf hinweist. Also es gibt womöglich und anscheinend auch noch andere Fußball-Podcasts.
Soll ich mal was sagen?
Ich habe, Achtung, noch nie was von gehört.
Aber was ich durch Zufall neulich gehört habe, einfach mal Luppen von Toni Kroos und Felix Kroos. Die sind sehr unterhaltsam.
Ist das so?
Ja, das fand ich, die lassen auch mal so ein bisschen was blicken, was durchblicken. Toni hat ja gerade, der hat es am Arsch, ne? Der hat eine Gesäßmuskelverletzung.
Po,
ja, dem geht es gerade nicht so gut, aber den höre ich hin und wieder.
Ja. Das finde ich schön, dass du jetzt diesen Podcast so stark redest.
Und Baywatch Berlin, aber das hat nichts mit Sport zu tun. Natürlich Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, hat auch nichts mit Sport zu tun. Habe ich gestern Abend gehört beim Einschlafen.
Und?
Zum Einschlafen, ich bin eingeschlafen. Lag aber nicht an den Beinen, aber ich war einfach fertig.
Ja.
11 Stunden Wolfsburg mit An- und Abreise machen dich fertig.
Zermürben dich auch irgendwann, ne?
Total. Ja. Und wenn du dir dann noch 3 Gläser Wein vorher reinschraubst, dann...
Vom Bundesligaspiel, oder?
Dann schläfst du. Was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Spotify...
Hast du eigentlich die Currywurst gestern gegessen, da?
Na, da gibt's ja momentan kein Presse-Catering.
Gar nicht?
Wegen Corona.
Echt nicht?
Nein, da gibt's nichts.
Du, in Kiel, da gab es Lachs und Wein. Und was haben wir da gespeist? Und da hier. Und die Trauben wurden eingereicht.
Du bedienst jetzt wieder das Klischee des typischen Sportjournalisten-Schmarotzers.
Und dann?
Der sich die Taschen vollpackt, die Innentaschen, der sich Mettbrötchen in Servietten einwickelt, der mit vollen Backen das Stadion verlässt, der noch einen Schuss hat, der fliegen da die Brotkrümel durch die Gegend und mischen sich mit Aerosolen und der fragt, wo hast du denn, und den Wurstverkäufer noch sagt, Moment mal, bevor sie jetzt hier Schluss machen, ich hätte gerne noch so eine Bratwurst, wie die kostet was, ich bin doch hier Journalist, hier ist meine Akkreditierung, so einer bist du?
Ich bin ein heißes Würstchen für armes Würstchen, ganz genau, ich habe so meine Lederweste, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich in so ein Stadion gehe, dann habe ich immer so eine Lederweste an, dann habe ich so ein schönes Busfahrerhemd, also immer so kurz die Ärmel, die so über dem Ellbogen
enden. Hast immer so eine Brotdose, eine leere Brotdose auf Verdacht
Serviette.
Dabei.
Und dann wickel ich den Bienenstich in die Serviette und dann irgendwann, wenn sie mich da rauskehren, sage ich, okay, komm, ich nehme noch ein bisschen was mit. Ja.
Und auf der Rückfahrt?
Möglicherweise auch nicht.
Auf der Rückfahrt hörst du natürlich unsere Anstoß-Playlist, die es ja seit einigen Wochen bei Spotify gibt und da möchte ich jetzt ein paar Songs raufpacken. Ich sag dir auch, welche.
Ich glaube, wir sind hier vielleicht sogar wieder verbunden. Dann könnten wir die theoretisch auch noch ganz kurz anspielen.
Ach so. So schnell bist du.
Haben wir ein Signal aus der Regie?
Ich kann ja mal sagen, welchen Song ich da als erstes draufpacken möchte. Den hier. Sugarman von Rodriguez, weil immer wenn ich hier diesen Podcast aufzeichne, Fabian hat das Filmplakat hier hängen. Das ist ein sehr schöner Film, den hast du mir mal empfohlen. Geht um einen amerikanischen Musiker, der nicht so richtig durchschlagenden Erfolg hatte mit seinen Platten, zumindest nicht in den USA, aber in Südafrika. Während der Apartheid ein ganz großer Star war, da wurde seine Musik auf Kassetten weitergereicht und er hatte eine große Fangemeinde und irgendwie haben sie es geschafft, Rodriguez zu entdecken und er hat dann in Südafrika Konzerte gespielt und da singt er schon. Musst du lauter machen, ja, schön.
Das ist wirklich ein ganz toller Film, oder?
Und der Song ist auch gut.
Soll ich dir mal was erzählen? Als ich Bafana Bafana mal in Kapstadt war, ich war da tatsächlich mal, ich durfte da mal hin, weil meine Schwester hat da mal gelebt und gearbeitet, also nicht in Kapstadt, aber in Südafrika. Und unter anderem bin ich dann mal in Kapstadt gewesen. Und diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, die wird ja enthüllt durch einen Musikjournalisten.
Genau.
Ne? Und dieser Musikjournalist hat noch immer dieses kleine Musikgeschäft, diesen Plattenladen, in Kapstadt, in der Nähe von der Clove Street, die führt so hoch in Richtung Tafelberg. Und dort...
Und da bist du dann rein und hast gesagt, gibt's ja auch Chai-Latte?
Dort habe ich dieses Plakat gekauft.
Das ist stark. Das ist eine schöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte, oder?
Und der Song, der hat's doch doppelt verdient, auf unserer Spotify-Playlist aufzutauchen. Der nächste Song
ist... Übrigens, wir können eine Sache festhalten. Die schönsten Geschichten schreibt gar nicht der Fußball.
Die Musik. Reisen bildet.
Ja. Hast du noch was? Bevor die Leute gleich anfangen zu weinen, weil die so rührend
sind. Mir ist aufgefallen, dass wir sehr wenige Frauen von Frauen vorgetragene Songs bisher auf unserer Spotify-Playlist haben. Das möchte ich ändern und deswegen packe ich Pisse von Schnippo Schranke drauf.
Ist das dein Ernst?
Ja, das ist eigentlich ein trauriges, aber sehr kreatives Lied. Also eine Frau singt davon, dass sie ja im Prinzip
Ist das dieser Song?
Von ihrem Lover verlassen wurde. Sie weint ihm hinterher. Dabei hat sie alles dafür getan, so sein, um zu sein wie er. Und als dritten möchte ich noch draufpacken. Ja, ich gehe heute mal in die Vollen, aber den packe ich drauf, weil ich den Namen der Band so schön finde. Vierkant Tretlager, Fotoalbum heißt der Song. Natürlich nehmen wir da die Shanti-Version. Vierkant Tretlager ist eine Indie-Rock-Band aus Husum. Die wollen wir unterstützen. Die sollen da auch rauf. Vierkant Tretlager, Fotoalbum in der Shanti-Version.
Vierkant Tretlager packen wir achtkantig auf unsere Liste und schmeißen die neunkantig raus.
Den findest du jetzt gar nicht so schnell, ne?
Finde ich überhaupt nicht so schnell.
Nee, das ist ja auch ein langes Wort. Vierkant Tretlager.
Ich habe gerade eben nochmal umgeswitcht und zwar, nachdem du gesagt hast, du würdest diesen Podcast für immer mit mir machen, bin ich auf die Immer nur du VfL Podcast-Liste gegangen, aber habe gedacht, so Immer nur du VfL wäre mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Ich würde an die guten alten Zeiten von Roy Preger und Charles Akonor Tor in Wolfsburg.
Das war die Torhymne?
Okay. Weißt du das nicht mehr? Unter Wolfgang Wolf, der Trainer der Wölfe.
Nee, das war vor meiner Zeit. Da war ich noch nicht Fußballreporter in Wolfsburg.
Frank Greiner.
Da stand ich noch in der Kurve mit dem VfL-Schal. Mit meiner VW-Weste. Kam von der Spätschicht. Und hab mir nochmal 90 Minuten vor 11.200 Zuschauern gegönnt. Also, ja, schöner Song. Nehmen wir gerne mit.
Rocky, Sharp und The Replays. Das machen wir jetzt allerdings nicht mit dem Replay. Und dann noch eine Sache. Die ist natürlich so eine kleine Angelegenheit. Muss ich jetzt ganz kurz unterbrücken. Und zwar, pass mal auf.
Überbrücken.
Überbrückungskabel.
Unterbrücken. Oder meinst du Saarbrücken? Oder zwei Brücken? Das Intro kommt mir bekannt vor.
Oh, Nachricht. Auch das kann passieren. Das ist live. Das ist...
Das ist der Holstein-Kiel-Song. Das ist der Holstein-Kiel-Song, ne?
Das ist die Stadionhymne von den Denkedrans.
Holstein-Kiel.
Holstein-Kiel, keine andere Stadt, keine andere Liebe.
Ja.
Andere Feind. Komm, wir hören nochmal kurz den Refrain. Achtung. Achtung.
Nur Holstein.
Ja, das war's auch schon wieder.
Du bist so ein bisschen der musikalische Gruß in die Kurve. Ne? Letzte Woche hast du hier den Song über Arminia Bielefeld groß rausgebracht, jetzt Holstein-Kiel. Das ist ja immer mehr so eine Holstein-Kiel-Sonderfolge, aber die geht ist nach knapp 57 Minuten langsam zu Ende, würde ich sagen.
Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Hinweise habt, sachdienliche, die nicht nur der Polizei, sondern auch uns dienen, dann sagt gerne Bescheid. Folgt uns gerne über Apple Podcast, da kann man uns auch gerne bewerten. Schickt uns gerne 5 Sterne oder von mir aus auch 6.
5 aber Sterne, ich glaube, 5 geht nur. Kommt genau. Auch bald drauf auf die
Plätze. Gerne auch Bewertungen, freuen wir uns sehr rüber. Uns gibt es zum Beispiel auch bei Spotify, uns gibt es bei Deezer, uns gibt es bei Amazon Music. Uns gibt es überall da, wo ihr uns nicht erwartet. Hin und wieder auch mal wieder live im Stadion, denn wir sind die Dauerkarte für die Ohren. Wir sind die Eintrittskarte für euer Pressebuffet und wir sind euer kleiner, schnuckeliger Familienpodcast, den ihr am liebsten hört, mit der ganzen Familie zu Hause rund um eure Sonos-Box.
Wir sind immer für euch da, auch nächste Woche wieder und jetzt lassen wir euch mal ein paar Tage alleine. Das schafft ihr schon auch ohne uns. Tschüss.
Macht's gut. Euer und ihr Fabian Wittke. Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.